Wir reden jetzt über die Tamponsteuer.
Genau, es geht nämlich noch weiter mit unserer Diskussionsstunde, Runde, ich weiß gar nicht, wie wir es genannt haben.
Stunde, Runde.
Auf jeden Fall geht es 2 Stunden insgesamt, deswegen sind wir nochmal hier, Luisa und
Friederike.
Genau, wir sind nämlich jetzt in der 2. Stunde und
von der feministischen Diskussionsrunde, das reimt sich sogar.
Yay!
Zum Frauentag bei der Wüstenwelle.
Genau, dann nach Ihnen.
Also unser drittes Thema jetzt ist nämlich die Tamponsteuer. Und das ist sowas, was mich sehr wütend macht, irgendwie, dass die Steuer auf die Tampons noch so hoch ist, weil das sollte es ja nicht sein.
Naja, sie wurde ja gesenkt, ne?
Ein
ganz
bisschen.
Wichtig. ich weiß gar nicht, von wie viel auf wie viel Prozent. 19 auf 7, stimmt das?
Ich hatte auch sowas im Kopf.
Ja. Also 19% gelten für Luxusgüter. Trüffel gehören da nicht dazu. Die werden mit 7% besteuert. Deswegen kann ich sehr gut verstehen, dass sich da viele Frauen gegen aufgelehnt haben und gemeint haben, tut mir leid, aber das sind Dinge, die wir monatlich brauchen. Also Frauen mit Sternchen, weil es bluten ja nicht nur Cis-Frauen, sondern auch jegliche andere Menschen mit einem funktionierenden Uterus.
Ja, und nicht jeder kann auf so eine Menstruationstasse switchen. Ich glaube, das mag nicht jeder.
Ja,
und
nicht jeder mag es, nicht jeder verträgt es. Nicht jeder kann sie gut tragen. Nicht jeder hat das Geld dazu.
Also ich glaube, langfristig sind die Tampons sogar teurer, aber trotzdem, ich finde, man sollte das haben als Grundlagenbedürfnis. Also dass man es einfach zu einem normalen Preis kaufen kann, finde ich. Das ist meine Meinung.
Definitiv. Ich meinte jetzt im Sinne von, es kann sich nicht jeder leisten, weil so eine Menstruationstasse auf einen Schlag erstmal ein bisschen mehr kostet. So.
Ja,
und,
das stimmt.
Wenn man sich Frauen ohne festen Wohnort anschaut, die vielleicht kein so hohes Einkommen haben, die können sich sowas halt nicht unbedingt leisten. Die müssen dann halt mehrere Monate drauf sparen und das ist halt oft nicht möglich. Viele können sich ja so schon Tampons nicht leisten, die im Monat statt 20 Euro nur 5 bis 10 kosten, so ungefähr.
Ich glaube, da ist halt auch mal wieder dieses Thema drin, was so ein universelles Thema gerade ist. Was kann man für die Umwelt machen oder was kann man fürs Gemeinwohl machen, wenn man eben selbst nicht die Mittel hat? Und wenn man eine Frau ist, die auf der Straße lebt, dann hat man eben nicht die Mittel, sich Biotampons oder eine Menstruationstasse zu kaufen. Aber ich finde auch, dass es ein Teil von Feminismus ist, dass man an die anderen denkt und dass man eben zum Beispiel, wenn man sich leisten kann, Biotampons kauft, weil die auch oft an ärmere Frauen spenden.
Ja, definitiv. Feminismus, das ist ja ein Riesenbegriff so. Und da geht es nicht nur um das Ego, um das Ich, wie geht's mir, sondern es geht immer oder zumindest in europäischen Ländern, bei uns in der Gegend, sagen wir einfach so, das ist einfacher, geht es ja viel, viel weniger um das uns als um die anderen. Also wir haben hier einen Luxus, wo uns die 19% nicht viel ausmachen.
Ja, das stimmt.
Da, also wenn wir nur auf uns schauen würden, klar, sind die 7% für uns ein Vorteil, weil wir weniger für ausgeben müssen. Das ist eigentlich meiner Meinung nach schon eine Unverschämtheit, dass wir überhaupt was für ausgeben müssen. Aber ich finde es auch so schade, wenn Frauen sagen, ja, Feminismus brauchen wir doch nicht, uns geht's doch gut. In gewisser Weise ja, aber in gewisser Weise nein. Und dann gibt es da noch sehr viel mehr extremere Fälle in anderen Ländern. Da muss Feminismus einfach noch sein. Naja, aber bleiben wir mal beim Thema Periode. Entschuldigung, ich schweife immer ein wenig ab.
Jetzt gehen wir schon Richtung Thema intersektionaler Feminismus. Darüber
genau.
Können wir später auch nochmal reden. Das finde ich super spannend. Aber bleiben wir bei der Periode.
Genau. Ich finde es so schade, dass es so ein Riesentabu ist. Also einerseits ist es so weit, dass Frauen sich dafür schämen, ihre Tage zu haben. Teils, nicht unbedingt alle, aber das ist sehr weit verbreitet. Also man kann nicht öffentlich einfach fragen, ob jemand einen Tampon, eine Binde, was weiß ich was für einen hat. Weil es könnten ja Männer im Raum sein, es könnten ja Männer zuhören. Und selbst wenn man sich vor eine Gruppe von Frauen stellt, fällt es ja viel noch schwer. Ich meine, da ist das Ganze nochmal einfacher als in einem gemischten Raum. Aber das ist doch so traurig. Warum wird einem eingeredet, Man dürfe vor allem mit Männern nicht darüber reden, man dürfe generell nicht darüber reden. Warum ist das so ein Tabuthema? Das ist doch eigentlich das, was rauskommt, wenn kein Leben rauskommt, so im Prinzip.
Das ist auch sowas, wo ich mich selber noch ertappe, irgendwie in meinen eigenen dummen Denkweisen, die sich über die Jahre entwickelt haben, dass ich zum Beispiel, ich war jetzt vor einem Monat bei einem Dreh und ich habe einfach meine einzige weibliche Kollegin, die es gab, mit vor die Tür gezerrt und habe zu ihr gesagt, hast du Tampon für mich, weil ich das nicht vor meinen männlichen Kollegen sagen konnte. Das war mir so unfassbar peinlich.
Ja gut, wenn es nur eine einzige andere Frau ist, kann ich das irgendwie verstehen. Also ich bin auch jemand, ich habe definitiv meine Probleme damit. In meiner Klasse früher, in meiner ersten Klasse war das im Prinzip, weil wir von der ersten bis zur zehnten Klasse alle zusammen waren. Da konnte ich selbst, wenn wir Mädchen alleine in der Umkleide waren, nicht fragen, ob mir jemand eine Binde oder einen Tampon hat. So, da frage ich mich auch, warum? Wer hat mir das eingetrichtert? Woher kommt das so? Ich habe das von zu Hause nicht so gelernt. Zu Hause wurde das zwar nie thematisiert, aber das war bei allen anderen Themen auch so. Und da habe ich auch kein Problem damit. Warum ist das so ein riesiges Thema, so ein riesiger Elefant im Raum, den jeder ignoriert oder über den man nicht spricht?
Ich glaube auch, dass man darüber sprechen sollte.
Definitiv.
Weil dann Männer besseres Bild davon haben, was das ist. Ich glaube, viele Männer können sich nicht vorstellen, was eine Periode ist oder wie sich das anfühlt. Und da gebe ich ihnen auch gar keine Schuld, weil es ja was sehr Individuelles ist. Aber man sollte einfach darüber reden und dann öffnet es auch einen Dialog.
Also, dass Männer keine Ahnung davon haben, das wissen wir ja sowieso schon. Also Männer, die noch nie in ihrem Leben geblutet haben. Männer können ja natürlich auch mal ihre Periode gehabt haben, ne? Damit wir hier auch schön inklusiv sind.
Ja,
aber
das stimmt.
Da kommen mir diese Videos in den Sinn, wo Männer die Periodenkrämpfe mal durchmachen oder die Krämpfe bzw. Schmerzen, die eine Frau während einer Schwangerschaft oder der Geburt durchlebt und ähnliches. Ich liebe das ja. Am schönsten sind die Diskussionen darüber, ob jetzt Periodenschmerzen heftiger sein können oder ob ein Tritt in die Eier heftiger ist. So.
Wo hast du das gesehen? Was war das?
Das gibt's überall, diese Videos. Also auf YouTube war das vielleicht vor 2 Jahren oder so relativ beliebt, wo ziemlich viele Männer, deren Frauen gerade schwanger waren, entweder den Schwangerschaftszyklus mal durchgemacht haben, so
In
wenigen Tagen verschiedene Abschnitte, wo sie wirklich so ein komplettes Ding umgeschnallt bekommen haben mit Gewicht und fetten Brüsten und alles so, damit sie mal die Schwere mitkriegen. Dann, also es gab lauter so Sachen.
Ich habe vor ein paar Jahren mal auf BuzzFeed gesehen, jetzt gar keinen Namen nennen, schlechte Medien-Outlets mit Videos, die man anschaut, wenn man eigentlich lernen müsste.
Wir kennen das alle.
Aber genau, und die hatten ein Video, wo Leute, Männer, so eine kleine Saftpackung in der Hose hatten, wo so ein Schlauch drin war und das dann halt so rausgetropft und das sollte irgendwie das Blut sein. Und das ist natürlich richtig in die Hose gegangen, wortwörtlich, weil diese Packungen halt explodiert sind und dann saßen die halt voll in ihrem Blut. Aber ich glaube, das kann man auch schlecht nachstellen. Auf jeden Fall fand ich das ein bisschen seltsam, das Video, aber vielleicht gibt es auch Männer, die sich in die Situation reinversetzen wollen.
Naja, also ich finde es ja auch krass, wie wenig Frauen selbst über ihre Periode wissen. So, ich weiß nicht, was es war, aber das war das Video, wo ich das erste Mal jetzt, über Free Bleeding was gehört habe überhaupt. Ich glaube, das war von Pia Kraftfutter. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie so gemeint, so, ja, ich hatte früher mir die Vorstellung, das ist so ein bisschen wie so ein Wasserhahn, der nicht ganz zugedreht ist und der regelmäßig tropft, so. Aber das stimmt ja nicht. Und da war ich auch schockiert, so, okay, krass. Also das wusste ich selber, ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Aber da fehlt ein riesiger Teil von Aufklärung, so.
Aber ich glaube, jeder hat solche Bilder. Das ist genauso, wie man sich als Kind Sex vorstellt, wenn man noch keinen Sex hatte. Ich glaube, da geben sich einfach irgendwelche seltsamen Bilder, die teilweise irgendwie aus der eigenen Fantasie entspringen, teilweise aus den Medien.
Ja, aber da fehlt für mich echt viel Aufklärung und auch für diverse Menschen, also zum Beispiel jetzt Intersex-Personen, die vielleicht sonst männlich sind, aber einen weiblichen Uterus und ein weibliches Geschlechtsorgan haben, so. Die wissen ja dann auch nicht so ganz, was sie damit anfangen sollen. Und es muss einfach so viel mehr darüber geredet und informiert werden und vor allem junge Mädchen, Mädchen immer mit Sternchen, damit wir hier inklusiv sind. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Genau. Also damit wirklich alle wissen, worum es eigentlich geht. Und ich finde, man sollte auch mit Männern mehr darüber reden, weil viele nicht nachvollziehen können, warum sich jemand regelmäßig ein, zweimal im Monat krank meldet, so. Oder ein, zwei Tage pro Monat, weil halt dann mal die Tage da sind, so. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, inzwischen ist es nicht mehr ganz so krass, aber ich musste früher wirklich mindestens 2 Tage im Monat fehlen, weil es nicht anders ging. Weil ich so heftige Schmerzen hatte, selbst mit 2, 3 Schmerztabletten Intus, die eigentlich für meinen Unfall gedacht waren, den ich mal hatte, also heftige Schmerztabletten, konnte ich nicht gerade stehen, ich konnte eigentlich gar nichts machen, so. Und dass Menschen sowas wirklich nachvollziehen können, ist ja sehr schwer, vor allem, wenn sie es selber halt nicht durchgemacht haben, so. Und ich finde es so schade, dass Männer da einerseits so wenig drüber wissen und andererseits nicht akzeptieren können, dass es schmerzhaft sein kann, dass es unterschiedliche Schmerzgrenzen gibt, dass es unterschiedliche Perioden gibt, dass es unterschiedliche Krämpfe gibt, dass es bei manchen, keine Ahnung, 10 Minuten dauert, wo sie Schmerzen haben und bei manchen eine komplette Woche. Das ist einfach so, da ist auch wieder, die Diversität ist ganz wichtig. So.
Ich glaube, man sollte einfach wirklich mit den Männern reden und man sollte offener zu sich selber sein. Ich habe so viele lustige Periodenstories, die ich einfach zensiert habe. Oder wo ich irgendwie dann ist halt das Lustige irgendwie ein Bauchkrampf oder so. Und dann kann ich die Story gar nicht so richtig witzig erzählen, wie sie eigentlich war, weil ich dann irgendwie denke, oh, jetzt sind Männer hier, vielleicht werden mich irgendwie verurteilen oder so. Ja. Dass man auch ein bisschen zu sich selber irgendwie steht. Und auch, dass man in der Schule darüber redet, natürlich. Ich weiß nicht, wie war für dich der Aufklärungsunterricht damals? Wir haben noch so 70er Jahre Aufklärungsfilme gesehen, wo die Frauen ganz behaart waren. Also nichts gegen Intimbehaarung, aber das war sehr, sehr 70er, hippie-mäßig und das war sehr interessant und das war überhaupt nicht aktuell.
Ja, wobei das doch auch ganz interessant ist, wenn man mal Sachen sieht, die so gar nicht aktuell sind. Also wie das früher war und nicht mehr, wie es dem heutigen Schönheitsideal entspricht, oder?
Ja, finde ich auch.
Also ich muss sagen, bei uns war der Aufklärungsunterricht die absolute Katastrophe.
Wie lange hattet ihr den? Bei uns hat er sich so ein bisschen gezogen. Also wir hatten nicht einmal Aufklärungsunterricht, sondern immer mal wieder mal. Also in der 5., 6., 7. und dann immer im Sommer für ein paar Monate und dann das nächste Jahr wieder.
Ich weiß nicht genau, in welcher Klasse das war, aber ich glaube 4. oder 5. Nee, warte mal, das kann nicht sein. Es muss 5. oder 6. gewesen sein. Eher 6. Klasse, würde ich schätzen. Er war katastrophal. Also bei uns in der Waldorfschule, wir haben immer so einen ersten Block, wo so Epochen, jeweils für 3 Wochen haben wir dann da ein Fach und dann kommt das nächste so. Und bei uns war dann eben, dass wir morgens diesen Block hatten von 1,5 Stunden eben Aufklärungsunterricht und das war grausam. Also wir wurden aufgeteilt in Jungs und Mädchen. Natürlich, wie sollte es anders sein? Wo ich erstmal nichts gegen habe, weil die mehr auf, also bei den Jungs natürlich mehr auf ihren Körper und bei den Mädchen eher auf unseren Körper eingehen wollten. Aber das Ganze hätte man eigentlich auch zusammenpacken können. Die Jungs haben mit Ton Penisse geformt und wir Mädchen haben was zum Thema Aura und wie sich die eine Aura zur anderen Aura hingezogen fühlt, die andere Aura vielleicht aber nicht unbedingt gelernt. Und wo ich mir so dachte, so...
Was?
Ja, total unnötig. Es war keine Aufklärung.
Was die war einzige bei euch Frage, denn los?
Ja, also ich weiß nicht, wer die beiden Lehrer ausgesucht hat für den Aufklärungsunterricht. Okay. Vielleicht dachten die auch, dass wir schon mal einen hatten, weil normalerweise an staatlichen Schulen wird es ja so in der 4. Klasse gemacht und wir waren 6. Klasse und hatten bisher noch nie irgendwas zu dem Thema im Unterricht
behandelt. Das ist auch erst in der 6. Klasse und ich war auf einer staatlichen Schule. Ich glaube, das kommt drauf an.
Wie auch immer. Also bei uns war es damals, alle haben uns gesagt, so, boah, ihr seid echt komisch, wir hatten das alles schon in der 4. Klasse.
Wow. Aber die Tonfäden sind wirklich seltsam. Das hört sich sehr experimentell an.
Also ich fand es da echt einfach grausam. Das Einzige, worüber wir aufgeklärt wurden, wo man wirklich sagen kann, Aufklärung war, was heißt mir ein Blasen? So, das war das Einzige, was uns erklärt wurde, was irgendwie in Richtung Sexualkunde geht oder in Richtung weiblicher Körper. So, dann haben wir noch ein bisschen über den Mond geredet und dass der 28 Tage und dass deswegen der Zyklus da irgendwie zu... Aber mehr wurde uns nicht mal erklärt. So, es war nur, ja, das ist so, Punkt. Wir konnten im Prinzip Fragen stellen, aber weil es so komplett unzusammenhängend waren wir auch nur da so, hä, was hat das mit dem Thema zu tun? Also,
Ja.
Ja, leider sehr schlechte Aufklärung bei uns damals. Ich hoffe mal, dass die Mädchen sich alle irgendwie anders informieren konnten. Sonst mein Beileid an der Stelle, Mädels, wir sind verloren.
Einfach mal die Brau lesen.
Nein, bitte
oder lieber nicht.
Also, nein, das lassen wir. Wir hatten dann auch die Phase, wo irgendwer eine Bravo in die Klasse geschleppt hat, wo diese schönen Nacktbilder drin waren,
das
wo
war
ich mir so dachte,
klar,
so
über die Bravo reden.
Warum? Ich meine, das hätte man irgendwie mit in den Sexualkundeunterricht bringen können und es da irgendwie behandeln können und fragen können, was zum Teufel ist das? Aber doch nicht, naja.
Das ist total abseits des Themas, aber ich habe mich immer gefragt, wie dringend die Leute, diese Teenager, das Geld gebraucht haben, um in die Bravo zu gehen.
Naja, es waren irgendwie 100 oder 150 Euro, die man für ein so ein verdammtes Bild bekommen hat.
Das ist sogar recht wenig.
Damals war das viel so. Also wir haben uns das angeguckt, meinten so, ja, würde ich auch machen, aber würde ich nicht machen, so in dem Sinne.
Ja, wow. Aber auf was ich eigentlich raus wollte wegen Sexualkundeunterricht ist, dass es, glaube ich, ganz schwer ist, wenn man queer ist, irgendwie seine Repräsentation zu haben im Sexualkundeunterricht.
Definitiv.
Ich meine, das hat meine Schwester mir mal gezeigt, diese kleinen Heftchen von der, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Aufklärungsgesellschaft, die auch gleichzeitig den Leuten erklären, was Drogen sind, wieso Drogen schlecht sind. Die hatten doch immer diese kleinen Heftchen und da waren so 10, 20 Seiten darüber, Sex, Blasen, alles erklärt und dann irgendwie so eine halbe Seite für Masturbation und dann daneben noch eine halbe Seite für schwulen und lesbischen Sex. Und ich dachte, es kann nicht sein, dass dieses ganze Scheißheft sich mit Sex beschäftigt.
Aber nur für Männlein und Weiblein. Was anderes gibt's ja im Prinzip nicht. Ach so, ja doch, es gibt noch so Schwulen und Lesben, aber die erwähnen wir im Prinzip nicht.
Auf der letzten Seite mit Masturbation.
Das ist so schade, ja. Also das ist auch, da muss definitiv ganz viel verändert werden, meiner Meinung nach. Es muss sehr viel mehr darauf eingegangen werden, dass es vor allem verschiedene Sexualitäten gibt. Das gab es ja bei uns damals vor 6 Jahren ungefähr gab es das noch nicht. So, da kam auch niemand auf die Idee zu fragen, was ist eigentlich Bisexualität? Was ist eigentlich, warum ist man lesbisch? So, ist eine Frage,
Jungs,
die ganz schön
gebraucht.
Ja, ist eine Frage, die irgendwie ganz schön doof ist, aber die angebracht ist, da hätte wenigstens mal jemand drauf kommen können, so, aber das wurde überhaupt nicht behandelt und das muss behandelt werden. Selbst wenn Lehrer der Meinung sind, nee, das Ganze will ich eigentlich nicht unterstützen. Es geht nicht um ihre Meinung, es geht um die Identität ihrer Schüler, verdammte. Ja, Entschuldigung. Da kann ich wirklich, frage ich mich, warum? Das würde so viel Leid ersparen, das würde so vielen Menschen helfen, sich auszudrücken, sich zu identifizieren, mit sich selbst klarzukommen. Ich meine, ich wusste ja im Prinzip auch nichts davon so. Und ich habe das erste Mal mit, ja, vielleicht auch so 6, 7, in der 6., 7. Klasse, Entschuldigung, in so einem Magazinchen entdeckt und bin jetzt heute so weit, dass ich weiß, okay, ich bin das alles so. Aber das hat verdammt lange gedauert. Und nur weil ich extrem viel Energie da rein investiert habe und mich mit allem Möglichen beschäftigt habe, was das Thema angeht, bin ich so weit gekommen. Andere haben in der Zeit Instrumente gespielt, Hobbys ausgeübt, sonst was. Und ich habe mich heftig damit beschäftigt. Einerseits für mich selbst, weil ich wissen wollte, was zum Teufel ist mit mir los? Was gibt's da eigentlich alles? Was könnte ich alles sein? Und andererseits mache ich das immer noch, weil ich es total liebe, Leute darüber aufzuklären und weil ich es auch total wichtig finde. Ich meine, ich bin keine Experte, aber ich kann wenigstens so die grundlegenden Sachen erklären und das finde ich super wichtig.
Also das war was, was du selbst für dich gemacht hast und was dir nicht irgendwie aufgetischt wurde.
Genau.
Und ich glaube, das ist halt immer noch so eine Randkultur und man ist irgendwie entweder in diesem Kreis oder man ist es nicht. Das ist halt irgendwie diese eigene Bubble und auch Media-Bubble, in der man schwimmt, dass man zum Beispiel bestimmte Inhalte angezeigt bekommt oder wenn ich zum Beispiel Instagram aufmache, da kommen auch viele Sachen von Schwulen und Lesben und Drag Queens, weil es mich auch interessiert und ich glaube, wenn es einen nicht interessiert, wenn man da kein Interesse reinsteckt, keine Energie reinsteckt, dann kann man total übersehen, dass es diese Welt gibt.
Ja, genau, deswegen finde ich, dass sowas mehr angesprochen werden sollte im Unterricht zum Beispiel schon, also zum Beispiel im Sexualkundeunterricht, wo das ja eigentlich sehr gut reinpasst, weil es um das Thema Körper und Sexualität und romantische Orientierung und sonst was geht, so, wenn das wenigstens mal so weit erklärt wird, dass Menschen wissen, okay, jemand, der bisexuell ist, ist nicht, keine Ahnung, komplett krank, sondern der interessiert sich einfach für mehr als nur für das gegenüberliegende Geschlecht sozusagen. Das finde ich einfach ultra wichtig und ich verstehe nicht, warum das nicht schon ein Standard ist. Können wir das bitte, bitte einführen? Das wäre super genial.
Also wenn uns Lehrer zu hören.
Tatsächlich habe ich mal überlegt, ob ich, also ich bin ja jetzt leider im vorletzten Jahr und habe jetzt ein Praktikum, deswegen bin ich nicht mehr an der Schule und kann mich da nicht so viel einbringen, aber ich habe überlegt, zumindest so eine Art Runde zu machen, die nach der Schule irgendwann stattfindet oder in der Mittagspause, wo man einfach mal offen über zumindest Sexualitäten reden kann.
An deiner eigenen Schule?
Genau, weil wir sind so viele queere Menschen in allein unserer Stufe und ich weiß von mehreren, die nicht straight sind, ich weiß nicht, welche Labels sie sich geben, die aber auch nicht ganz wissen, was eigentlich was so ist. Und ich kann wenig über Gender Identities reden, aber zumindest über Sexualitäten kann ich sehr viel erklären. Und ich würde das so gerne mit Menschen teilen. Ich könnte auch einen kompletten Podcast darüber machen, aber ich würde es viel gerne persönlicher mit Menschen machen und Fragen beantworten und in Kommunikation ins Gespräch kommen. So, ja, war nur mal so eine Idee, die ich nebenbei erwähnt haben wollte.
Also für dich ist auch dieser Gruppenaspekt, jetzt sind wir wieder beim Thema Queer übrigens, irgendwie hat sich jetzt der Kreis hier geschlossen.
Ja.
Für dich ist also dieser Gruppenaspekt auch wichtig. Findest du es auch wichtig, irgendwie zu Pride zu gehen oder auf so Demos und sich mit anderen auszutauschen? Oder ist das eher sowas, was du für dich machst?
Beides. Also ich finde es definitiv wichtig. Ich finde es super schön, dass wir die Möglichkeit dazu haben in Deutschland, dass wir damit eigentlich keine Probleme bekommen. So klar, es gibt immer noch sehr viele Menschen in Deutschland, die homophob oder transphob sind und die Probleme mit solchen Menschen haben und vielleicht auch gewalttätig werden. Aber wir können unsere Pride-Events ja eigentlich relativ in Ruhe durchführen. So in Deutschland an sich finde ich es jetzt nicht mehr so krass wichtig, dass da jeder Einzelne hingeht, der queer ist, so. Weil das eine riesige Community ist, die sich gefunden hat, die laut und da und präsent ist so. Aber in anderen Ländern, wo das noch nicht so viel ist, da finde ich das definitiv wichtig, dass jeder hingeht. Also wenn es noch eine winzig kleine Gruppe ist, weil es natürlich auch in vielen Ländern tatsächlich noch mit der Todesstrafe strafbar ist, schwul oder lesbisch zu sein, so, da finde ich es einfach wichtig, dass sich mehr Leute hinstellen und sagen, ich bin queer oder ich unterstütze die queere Community.
Ja, und das ist jetzt wieder beim Thema an andere denken. Deswegen finde ich solche Events auch so wichtig, dass man eben auch an andere Leute denkt, die in anderen Ländern wohnen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, irgendwie, dass man queer ist und dass man dann irgendwie Angst haben muss um sein Leben oder Angst davor haben muss, in Freiheit zu leben und Angst davor haben muss, sich mit seinem Partner draußen zu zeigen. Und viele Leute sagen, ja, das kann man ja drinnen machen hinter verschlossener Wand, aber das ist doch keine Freiheit.
Das ist eigentlich schlimmer, als dass es komplett verboten ist und man das gar nicht macht. So, ich meine, was ist das für ein Leben, wenn du einen Partner hast, mit dem du nicht zusammen sein darfst und das Ganze nur zu Hause machst, so. Und da gibt's ja auch Fenster und es könnte immer irgendwer vorbeilaufen und euch sehen. So, wenn ihr zu Hause in der Küche steht und irgendwie eine Hecke vorm Haus habt, die nur so halb hoch ist und ihr euch, keine Ahnung, umarmt und du ihm einen Kuss auf die Wange drückst zum Beispiel, so als schwules Pärchen. Wenn dann jemand vorbeiläuft und euch sieht, ist doch auch, ja, schade, echt schade. Ja. Sollen wir nochmal ein wenig Musik machen? Wenn wir schon wieder so eine kleine Pause einlegen.
Hörst du Künstler, die queer sind?
Ich höre sehr viele Künstler, die queer sind, aber ich bin nicht so ein Mensch, der so sich auf queere, auf so Sachen konzentriert. Also ich bin immer eher so, was mir gerade so gefällt und nicht so, boah, ja, die sind auch queer, das höre ich so, sondern bei mir ist es immer eher so zufällig. Ich habe so meine paar Playlists und die sind danach sowieso auf vorgeschlagene Songs, also es sind irgendwie nur so 10 Songs in der Playlist und die nächsten 30 Stunden, die ich Musik höre, sind eigentlich nur von Spotify vorgeschlagen. Deswegen habe ich da wenig Kontrolle drüber. Und an sich aber schon, ja. Ich habe früher sehr viel Sam Smith gehört, der ja, ich glaube, sich als non-binary identifiziert, ja, wenn ich da nicht falsch liege. Und der benutzt eben auch they-them-Pronouns, also Pronomen, geschlechtsneutrale Pronomen. Das finde ich auch sehr schade, dass die in Deutschland so gar nicht vertreten sind. Also ich habe mich da jetzt ein bisschen beschäftigt, weil ich vor kurzem eben rausgefunden habe, so dass ich mich nicht mit dem weiblichen Geschlecht identifiziere, dann machen wir jetzt doch keine Musik. Ich rede noch mal ein bisschen weiter.
Wir reden weiter.
Genau.
Da soll ich nicht auch noch ein paar Sachen, die ich fragen wollte.
Ja, so damit habe ich mich ja ein bisschen beschäftigt. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, geschlechtsneutrale Pronomen im Deutschen zu verwenden, aber die gibt es nicht. Also sie existieren, aber sie existieren in der Gesellschaft nicht. So, die kennt im Prinzip keiner, der sich nicht damit beschäftigt hat, der nicht selbst Freunde hat, die verwenden, der nicht ultra lange im Internet rumgesucht hat, okay, was könnte ich jetzt statt sie oder er verwenden?
Es ist halt nicht so wie im Englischen mit they, them, weil das würde ja bedeuten, dass du Leute siehst auf der deutschen Sprache.
Genau.
Und irgendwie weiß ich gar nicht, wie ich Leute anreden soll, die non-binary sind, weil die ganzen Optionen, die es gibt für nicht-binäre Menschen, sind alle ein bisschen unbefriedigend oder die hören sich nicht wirklich an wie Wörter. Und wenn Leute damit angeredet werden wollen, dann mache ich das auf jeden Fall gerne. Aber dann ist es aber auch komisch, wenn ich über die Leute rede oder Leute fragen mich, ja, was ist das jetzt für ein Wort? Weil es wäre irgendwie schöner, wenn das auch ein richtiges Wort wäre, was es in der Sprache gibt, so wie they, them.
Ja.
Aber sie gibt's ja.
Es gibt verschiedene.
Oder sie, ihn,
ja, sie. Sien.
Sie,
ja, oder irgendwie sowas Ähnliches,
ja,
gibt's auch. Aber das sind immer so komplizierte Worte. Also ich zum Beispiel, ich habe mir mal Gedanken dazu gemacht und das Ganze steht noch nicht so ganz fest, weil ich jetzt dieses Wochenende mal wieder zu meiner Mutter nach Köln fahre. Die wohnt ein Stück weiter weg, 450 Kilometer. Und mit ihr mal drüber reden möchte, so was sie zu dem ganzen Thema denkt, was für sie komfortabel wäre, sozusagen, um diesen Namensgebungsprozess mit ihr nochmal durchzugehen, weil sie ja meine Mutter ist und Ähnliches. Aber ich zum Beispiel habe mir mal den Spitznamen Ash rausgesucht, den ich eigentlich ganz gut finde, und habe passend dazu das Glück, dass es die Pronomen A und Ace gibt, also A und AS, so halt Englisch ausgesprochen. Und das fand ich eigentlich ganz passend so. Und das ist ja im Prinzip wie eine Art Abkürzung von dem Namen, das ist super. Und ich hatte auch eine Diskussion mit einer Freundin vor, ich glaube gestern sogar darüber, was eigentlich mit den Pronomen und Ähnlichem und so ist. Weil die halt im Deutschen so im Prinzip nicht existent sind, gibt es ja total viele Menschen, die, wenn sie das erste Mal damit in Kontakt kommen, sagen, das ist unnatürlich, das will ich nicht. So, das ist ja nicht unnatürlich, das ist eigentlich nur ein neues Wort. Also das finde ich schon mal sehr bestürzend, wie Menschen darauf reagieren. Und ich kann es aber irgendwie auch nachvollziehen, weil es ein Wort ist, das sie bisher noch nicht gehört haben, das eigentlich nur eine neue Schöpfung ist sozusagen.
Ja.
So, weil man Menschen, die sich als non-binary oder was auch immer identifizieren, halt nicht mit S anreden will.
Nein, das wäre eine Beleidigung schon.
Ja,
fast.
Genau. Im Deutschen ist es halt eine Herabstufung so. Darüber haben wir auch diskutiert gestern.
Sprache ist halt auch was Natürliches.
Genau.
Und entwickelt sich natürlich. Und ich kann auch die Leute verstehen, die dann sagen, dass es unnatürlich ist, weil es ist einfach ein neues Wort, das jetzt reingeschmissen wird in die Sprache und das müssen sie, glaube ich, erst akzeptieren. Aber ich glaube, mit der Zeit und wenn man mehr Leute einfach fragt bei Events, wenn man zum Beispiel mit Queer-Leuten unterwegs ist bei irgendeinem Treffen oder auch bei queerfeministischen Treffen, wo ich war, dass man einfach erstmal fragt, was sind Pronomen, und man gewöhnt sich auch dran irgendwie. Und dann weiß man es einfach auch. Zum Beispiel bei Transleuten, man weiß nicht, ist es jetzt ein Transmann, ist es eine Transfrau, ist es eine Person, die gar nicht trans ist, eine Cis-Person. Dass einfach jeder sich mit seinem Pronomen vorstellt und dann tappt man niemanden auf die Füße.
Genau, Pronomen sind einfach ein riesiges Thema, das ist so schade. Also ich hatte zum Beispiel auch eine lange und breite Diskussion mit meinen Eltern, also meinem Vater und meiner Stiefmutter, mit denen ich zusammen wohne, über verschiedene Themen. Und da sind wir auch auf das Thema Pronomen und Ähnliches gekommen, weil wir eben eine Person in der Stadt gesehen haben, beziehungsweise im Theater, die sich eher weiblich präsentiert hat, aber definitiv einen männlichen Körper, einen Bart und Ähnliches hatte. Und meine Stiefmutter war halt sehr verwirrt, so, wie rede ich so jemanden eigentlich an? Und das kann man nie wissen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Menschen im Deutschen anzusprechen, also mit welchen Pronomen. Und da muss man immer fragen, immer. Also sobald irgendwer nicht sich nicht als das Geschlecht identifiziert, mit dem er geboren ist, das ihm zugeordnet worden ist, muss man immer nachfragen. Und ich finde es so traurig, dass Pronomen einfach immer angenommen werden. So, also sobald ich präsentiere mich ja eher feminin, ich werde immer als Frau angesprochen. was irgendwie auch verständlich ist, weil ich relativ feminin bin, weil ich lange Haare habe, weil ich mich nicht androgyn, sagt man glaube ich im Deutschen, androgyn präsentiere. Genau, androgyn.
Leute gehen auch immer davon aus, dass man hetero ist.
Ja, das natürlich auch. Das meine ist auch Verwandte, wieder so ein
wann
Thema.
Heiratest du endlich einen Mann, einen guten Mann?
Oh, das ist so traurig. Naja, was wollte ich sagen? Genau, also ich zum Beispiel, ich erwische mich auch immer dabei. So, ich versuche inzwischen mir einfach anzugewöhnen, weil ich sowieso so ein Mensch bin, der sehr viel Englisch verwendet in der Alltagssprache, dass ich einfach mit they, them über Personen spreche und denke, von denen ich nicht zu 100% weiß, wie sie sich identifizieren. Also selbst wenn ich im Bus sitze, mir gegenüber sitzt jemand, der männlich aussieht und, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel gut aussieht, dann versuche ich nicht zu denken, der sieht gut aus, sondern entweder diese Person sieht gut aus oder diese Person ist attraktiv oder halt irgendwie versuche, geschlechtsneutrale Sätze sozusagen zu bilden in meinem Kopf oder auch wenn ich es laut ausspreche. Und ich meine, man kann ja auch immer, wenn man die Person kennt, den Namen verwenden, wenn man die Pronomen nicht weiß oder mit den Pronomen nicht ganz klarkommt oder nicht genau weiß, wie verwende ich die Pronomen eigentlich. Man kann immer irgendwie oder fast immer den Satz so umbauen, dass man ohne ein Geschlecht anzunehmen oder zu nennen über jemanden oder mit jemandem reden kann. Und das finde ich auch ein Riesenthema. Das sollten sich Menschen sehr viel mehr angewöhnen, als die ganze Zeit er und sie um sich zu schmeißen. Und ja, genau das Gleiche mit Sexualitäten. Man sollte nicht einfach immer annehmen, wer was ist. Egal ob vom Geschlecht her, vom Gender, also vom körperlichen Geschlecht oder vom, wie nennt man das eigentlich im Deutschen, das Gender? Das weiß ich gar nicht.
Gender und Sex gibt's ja.
Ja, genau. Ich kenne es unter dem psychologischen Geschlecht. Also, dass man, was wollte ich eigentlich sagen? Entschuldigung.
Worüber reden
man,
wir gerade eigentlich?
Ja, dass man das nicht immer annimmt, dass man versucht, neutral zu sein, dass man Sexualitäten nicht annimmt, dass man Heterosexualität nicht mehr zur Norm macht, dass man Cis-People nicht mehr zur Norm macht, Cis-Leute. Da ich glaub, kommt schon wieder das Denglisch durch.
Ja. Es ist aber schwer, weil man hat das in seinem Gehirn drin und man kann diese Denkprozesse nicht einfach rausschmeißen, aber man kann selbstreflexiv sein und sagen, hier hört's auf und jetzt höre ich auf zu denken, dass jeder hetero ist, weil das ist definitiv nicht so.
Ja, es ist auch echt nicht einfach. Also ich habe ja dieses System gestartet, wo ich versuche, eben dieses Denken komplett aus meinem Kopf zu verbannen und neutral, also geschlechtsneutral über Menschen zu denken und zu reden. Aber es ist auch ganz schön schwer, also zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meiner besten Freundin über Leute aus unserer Schule zum Beispiel rede, dann kann ich auch nicht die ganze Zeit sagen, diese Person, so, wenn wir eigentlich wissen, okay, das ist ein Typ, über den wir reden.
Aber dann wisst ihr, dass das ein Typ ist.
Ja, trotzdem. Es ist so ein, ich meine, man kann es nie zu 100% wissen, wenn man die Person selber nicht gefragt hat.
Das stimmt auch wieder. Das stimmt echt.
Weil es kann ja sein, ich als jemand, der, glaube ich, an meiner Schule inzwischen relativ bekannt ist als LGBTQ-Plus-Person, dass da jemand weniger Probleme damit hat zu sagen, hier, ich bin nicht cis, sondern ich möchte mit den und den Pronomen angeredet werden oder sonst was.
Ja, das stimmt auch wieder.
Als generell in seinem Schulalltag so, naja.
Eigentlich bist du mit den Namen immer auf der sicheren Seite.
Genau, immer die Namen verwenden oder irgendwelche Kürzel für die Namen, das ist eigentlich immer gut. Außer natürlich, man hat auch die falsche Information. Ich habe das zum Beispiel...
Über den Namen meinst du?
Genau, das ist echt schade. Jemand in meinem Umfeld hat sich als trans geoutet, der aber schon länger nicht ganz sicher war, ob er wirklich weiblich ist. Also ist female to male, also von Frau zu Mann, Trans-Person. Und hat sich eben jetzt einen neuen Namen und auch neue Pronomen rausgesucht. Und eine Freundin von mir, die mit ihm auch in Kontakt ist, aber die eben kein Social Media hat, worüber er das sehr publik gemacht hat. Er hat es ständig überall verbreitet, damit es auch alle mitkriegen so, und sie hat es halt nicht. Und deswegen hat sie ihn erstmal mit dem falschen Namen und den falschen Pronomen angeredet. Was natürlich für ihn scheiße ist, wofür sie aber gar nichts kann so. Und naja, deswegen ist man mit Namen auch nicht immer unbedingt auf der richtigen Seite, was echt kompliziert ist. Ich meine, an meiner Schule wissen bestimmt auch nicht alle, dass ich inzwischen eigentlich eher den Spitznamen Ash verwende.
Aber wie bist du auf Ash gekommen? Also war es der einzige Grund mit A und S? Oder?
Nee, gar nicht.
Es hört sich an wie Pokémon.
Das hat mir auch schon ein Freund gesagt, der meinte, ich will dich echt nicht so nennen, ich nenne dich jetzt Kummer-Teddy, weil Ash ist für mich ein Pokémon-Typ. Naja, auch gut.
Pokémon ist ja nichts Schlechtes.
Ich hatte damit nie was zu tun. Ich
auch nicht.
Aber das ist ein anderes Thema.
Wir reden nicht über Pokémon, sonst wird es zu krass.
Sonst eskaliert es hier. Was wollte ich sagen? Worüber haben wir geredet?
Über Ash.
Genau, Ash. Also, ich habe kurz nach meinem 18. Geburtstag, ich glaube, am selben Tag habe ich mir das erste Mal wirklich die Frage gestellt, so, Moment, ich bin noch nicht wirklich weiblich, oder? Da habe ich mir das erste Mal die Frage gestellt, so, Moment, das ist doch irgendwie komisch, so, du könntest doch auch non-binary sein. So, ich habe mir schon immer die Frage gestellt, ob ich vielleicht irgendwie nicht ganz weiblich bin oder mich mit der Rolle der Frau nicht ganz identifiziere. Und habe da dann das erste Mal wirklich aktiv drüber nachgedacht, im Sinne von, das bist du oder das könntest du tatsächlich sein, so. Und dann habe ich mir eine Art Liste von genderneutralen Namen gemacht, die ich mag, habe alle rausgestrichen, die Personen in meinem näheren Umfeld verwenden, Namen, die mir irgendweswegen doch nicht so ganz sympathisch sind, mit denen ich mich nicht identifizieren könnte oder sonst was. Und habe dann auch mal so ein paar andere Meinungen eingeholt, so was für Namen gibt's eigentlich noch so, und habe mich dann halt sehr durch verschiedene Menschen inspirieren lassen, habe eben auch in meiner Instagram-Story die Frage gestellt, Leute, bitte gebt mir doch mal genderneutrale Namen, haut irgendwas raus, egal was. Und
was kam dann da so?
Alles mögliche. Moment, ich glaube, ich habe noch einen Teil der Liste. Es ist nur noch der finale Teil, bevor ich mich für den Namen Ash entschieden habe.
Wie viele Leute haben darauf geantwortet?
Also ich habe, glaube ich, immer so um die 40, 50 Leute, die diese Story gucken auf dem Account. Und es haben, glaube ich, 10 oder so insgesamt geantwortet.
Das ist ganz schön viel.
Ja, schon ganz gut. Also ich glaube, es waren auch nicht alle so ganz begeistert davon, als ich dann meinte, Leute, ich bin non-binary. Aber es ist mir tatsächlich niemand entfolgt. Hohes Lob an alle.
Aber was denkst du, macht eine Frau aus? Und woher wusstest du, dass du keine bist?
Gute Frage. Also eine Frau, ich war schon immer jemand. Ich weiß auch nicht, warum mir das nie so krass aufgefallen ist, aber ich konnte mich nie mit diesen typischen Klischees, ging für mich sowieso nicht, typisch Frau-Klischees war absolut der Horror. Ich war, seit ich glaube 8 bin, der Überzeugung, dass ich niemals Kinder will, dass ich niemals schwanger werden will, dass ich niemals meine Periode will. Sobald ich meine Periode bekommen habe, habe ich absolut angefangen, sie zu hassen. Habe jedes Mal, wenn ich meine Periode hatte, heftigste Probleme mit meinem Körper gehabt und sonst was. Und es war mir nie so bewusst. Und dann irgendwie war das so ein Blitzmoment, in dem alles zusammenkam und ich mir so dachte so, ja krass, also die ganzen Symptome, das würde ja schon irgendwie Sinn ergeben. Naja, auf jeden Fall sind dann halt, ich glaube, ich hatte insgesamt eine Liste von über 50 Namen, habe dann nochmal 20 rausgestrichen, war also bei 30. Habe mir dann nochmal so ein paar Vorschläge angehört, noch ein paar Freunde von mir befragt, dann war ich bei 15, glaube ich. Und jetzt sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 inklusive Ash da drin.
Inklusive Ash. Was waren die anderen Namen?
Jamie, so heißt aber der Freund von einer guten Freundin von mir, den ich zwar erst einmal getroffen habe und der nicht hier lebt, aber es war trotzdem ein bisschen komisch. Dann eben Ash, Alec, Charlie, Luca, Janni, Rick, Joe und Nico. Und ich habe halt explizit nach Namen gefragt, die genderneutral oder eher maskulin sind. Und die meisten waren mir zu unpassend oder zu heftig maskulin. Viele waren mir auch zu neutral im Sinne von, die werden sehr oft für Mädchen verwendet. Und ich wollte halt nicht diese instant, jetzt fehlt mir das Wort. Also, dass jemand automatisch denkt, okay, der Name ist auch weiblich, das muss eine weibliche Person sein. So, Ash ist relativ neutral, wird aber auch relativ viel zum Beispiel von Ashleys oder
Ashley,
ähnlichem.
Ja.
Genau. Die Gefahr gibt es natürlich trotzdem so, aber der Name hat einfach am besten gepasst, mit dem fühle ich mich super wohl.
Ich denke dabei nicht an Mann und nicht an Frau, sondern einfach
ja,
nur an
genau.
Pokémon. Also
ja.
Ich glaube,
sehr schön.
Das Ziel wurde erreicht.
Naja, und irgendwie kam es dann halt dazu so und die Pronomen hatte ich vorher auch schon mal rausgesucht und AAs sind mir sowieso von Anfang an ins Auge gesprungen. Ich dachte so, die wären eigentlich echt perfekt, die finde ich super. Die können alles sein, die können vielleicht auch eine Abkürzung für den Namen sein.
Ja.
Und ja, also von daher finde ich das echt super.
Wie hat das
also
bis jetzt bei dir Zufall. Geklappt? Haben die Leute das angenommen oder eher nicht? In deinem Umfeld, in der Schule, deine Freunde?
Ja, Schule ist ja gerade nicht so aktuell. Ich bin hier im Praktikum.
Das stimmt. Ich sehe dich ja jeden Tag.
Genau, also eine Freundin von mir, also meine zwei engsten Freundinnen eigentlich, meinten beide, oh ja, scheiße, das wird echt schwer, aber Respekt an dich so. Haben mich beide danach prompt mit Luisa angeredet, aber klar, das wird jetzt erstmal eine Weile so sein. Und ich habe auch gesagt, so Leute, das steht jetzt noch nicht ganz fest, weil ich da eigentlich nochmal mit meiner Mutter drüber reden möchte, ob sie mir einen anderen Namen geben möchte. Keine Ahnung, das ist für mich irgendwie so ein Ritual, so ein persönliches Namensgebungsritual, das ich sehr gerne nochmal machen würde. Weil sie hat damals auch meinen Namen komplett umgeändert. Geplant war eigentlich Luna. Dann hat sie meinen Vater dazu überredet, noch Luisa mit reinzunehmen. Und sie hat dann beim Anmelden die Schreibweise komplett geändert. Also dann hat sie gesagt, nennen Sie das Kind Luna Luisa. Schreiben Sie es mit Z.
Mit Z.
Ach, wissen Sie was? Schreiben Sie es L-U-I-Z-A. Wissen Sie was? Machen Sie auch noch einen Bindestrich zwischen die beiden Namen. Und dann ist sie gegangen. So, mein Vater wusste nichts davon. Sehr elegante, sehr coole Story. Ich liebe das. Naja.
Ich dachte, dass du Luisa heißt.
Nee, das ist auch immer so ein Punkt. Mein Name ist echt verwirrend. Naja, Namen sind immer kompliziert.
Ich korrigiere nie Leute, wenn sie meinen Namen falsch schreiben, was eigentlich immer passiert, weil ich will, dass sie selber drauf kommen. Und
ich korrigiere inzwischen eigentlich immer so. Also das habe ich mir so angewöhnt.
Aber das zeigt auch, dass Namen so ein großer Teil von Identität sind, auch von Queerer oder...
Das ist ein riesengroßes Thema, über das ich auch stundenlang reden könnte. Also ich habe mich mit einem Kumpel ein bisschen gezofft, so, weil er meinte, er will mich nicht Ash nennen, eben weil es für ihn so ein Pokémon-Gedöns ist und so. Mit dem habe ich mich aber sehr gut danach vertragen können. Er hat mir einen schönen neuen Spitznamen gegeben. wo ich einfach erstmal ausgetickt bin im Sinne von, sag mal, spinnst du eigentlich? Das ist ein riesengroßer Teil meiner Identität. So.
Das ist ja auch dein Ding.
Eben.
Und nicht seins.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Und ich habe meinen Rufnamen eben schon mal von Luna zu Luisa gewechselt, weil ich mich auch mit meinem Namen nie so ganz wohl gefühlt habe, was dann auch im Nachhinein dazu beigetragen hat, dass ich mir gedacht habe, so ja, okay, es ist eigentlich offensichtlich, dass ich irgendwie nicht ganz mit der weiblichen Rolle klarkomme. Und ich habe deswegen auch schon mal eine Art Interview für eine Jahresarbeit gegeben vor einem Jahr, glaube ich.
Hier in der Uni?
Thema, in der Schule für einen ehemaligen Klassenkameraden, der in der anderen Klasse aber im selben Jahrgang ist. Und habe da eben schon ganz viel darüber nachgedacht, was eigentlich Name und Identität miteinander zu tun haben und wie man das ausdrücken kann und was Namensänderungen mit einem machen und all sowas. Und es ist ein riesiges Thema, das kann ich definitiv sagen. Also für mich war der Schritt von Luna zu Luisa zum Beispiel schon was Riesengroßes. Im Vergleich zu dem jetzigen Namen ist es natürlich nochmal was anderes.
Aber ist nochmal ein größerer Schritt.
Genau. Weil es nochmal, also es war ja im Prinzip schon mein Name, aber es war halt nicht mein Rufname so. Der wurde immer ignoriert. Ich war immer nur Luna. Und dadurch hatte ich irgendwie die Chance, dass Leute mich nochmal ein bisschen anders sehen und vielleicht auch akzeptieren können, dass ich mich ein bisschen verändert habe, dass ich mich anders präsentiere. Sowas, weil das war in so einer Zeit, wo ich sehr viel durchgemacht habe und mich sehr viel verändert habe und sehr viel an mir gearbeitet habe. So. Und ja, jetzt ist das halt ein riesengroßer Teil von meiner Non-Binary-Identität, so im Sinne von, ich bin nicht mehr oder ich weiß jetzt, das war ich ja noch nie, aber ich weiß jetzt, dass ich das nicht bin, so. Und wer mich mit einem anderen Namen anspricht, weiß es entweder noch nicht besser oder hat es noch nicht ganz drauf oder akzeptiert es einfach nicht so. Und je nachdem ist für mich ganz klar dann auch so, kann ich feststellen, mit wem ich eigentlich überhaupt noch verkehren will und mit wem nicht.
Das zeigt doch, dass man miteinander reden muss, weil sonst weiß man ja nicht, wie die Leute heißen.
Genau.
Oder immer. Wie sie wirklich heißen.
Oder wie sie genannt werden wollen.